ZVDH aktuell der Infopodcast für Dachdecker. Es ist Alarm unter dem Dach, seitdem die Bundesregierung im Kabinett vor kurzem die Novellierung der Gefahrstoffverordnung beschlossen hat. Das war am 21. August und seitdem laufen die Handwerksverbände Sturm gegen die Änderung. Um welche Änderungen es geht und warum sich auch das Dachdeckerhandwerk dagegen wehrt, darüber spreche ich in diesem Podcast mit Philipp Witte. Er leitet den Bereich Messe und Marketing beim ZVDH und betreut den Fachausschuss Arbeitssicherheit. Guten Tag, Herr Witte.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Herr Witte, welche konkreten Änderungen gibt es denn in der Verordnung, insbesondere im Hinblick auf Gefahrstoffe wie Asbest?
Naja, unter der Prämisse, dass die Gefahrstoffverordnung ja schwerpunktmäßig zum Thema Asbest überarbeitet worden ist, könnte man die Frage fast schon eher stellen, was sie denn eigentlich zumindest mittlerweile nicht mehr mit sich bringt. Also ursprünglich, das muss man ja auch so ein bisschen betrachten, wie sich das entwickelt hat. Als Grundlage nehme ich jetzt mal den nationalen Asbestdialog. Wir haben ja festgestellt, okay, Asbest habe ich nicht nur in Asbestzementplatten, sondern habe das vielleicht auch in Putzen, Spachtelmassen, Fliesenkleber, in Bitumenbahnen für uns im Dachdeckerhandwerk. Und das führt dann natürlich dazu, aha, okay, dann muss ich vielleicht doch ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Tätigkeit ich durchführe und muss natürlich sowohl die daran Tätigen wie auch Dritte entsprechend schützen. Das Ganze sollte ursprünglich jetzt in die neue Gefahrstoffverordnung einfließen und das hätte so gesehen auch ein großer Entwurf werden können, aber irgendwie ist es so im Lauf der Entwicklung, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen zusammengeschmolzen wie so ein Eis in der Sommersonne. Also der Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Geschichte hier sind die sogenannten Veranlasserpflichten. Das heißt, wenn ich Tätigkeiten an einem Gebäude durchführe, was vor dem 31. Oktober 1993 gebaut worden ist, dass ich dann von einer Asbestbelastung ausgehen muss, die dann aber widerlegt werden kann, entweder durch eine historische Erkundung, dass ich Unterlagen habe, okay, da wo du jetzt dran arbeitest, das ist asbestfrei, oder wenn ich das halt nicht genau weiß, durch eine Beprobung. Das Ganze hätte den Betrieben Rechtssicherheit gebracht. Man hätte eine gleiche Basis im Endeffekt für alle geschaffen. Man hätte eine Basis geschaffen, um die Finanzierung zu planen, um das Angebot entsprechend zu erstellen, um natürlich vielleicht auch die Entsorgung schon direkt entsprechend mit einzupreisen. Und das Ganze ist jetzt sehr schwammig geworden. Also dieses konkrete Datum, das, was ich gerade genannt habe, der 31. Oktober 1993, dieser Stichtag für die Asbestfreiheit, der ist in dieser konkreten Form rausgenommen worden. Es ist jetzt noch von 1993 die Rede und nach 96 als asbestfrei. Das hat man so ein bisschen, in meinen Augen unklar formuliert, damit reingenommen. Und vor allem dieser Punkt, dass der Bauherr mit in die Pflicht genommen wird, der ist auf ein absolutes Minimum zusammengeschrumpft. Der Bauherr muss jetzt an sich nur noch das Baujahr übermitteln. Und dann heißt es wortwörtlich darin, dass er die Unterlagen in einem zumutbaren Aufwand beschaffen muss. Das heißt, vielleicht muss man auch überlegen, okay, wem hat das Gebäude vorher gehört, rufe ich den mal an. Wenn ich die Telefonnummer schon nicht kenne, dann ist schon die Frage, dann ist dieser zumutbare Aufwand vielleicht direkt wieder raus. Und dann bin ich an sich wieder bei dem Punkt, den ich ja auch vorher hatte. Dann muss ich das Ganze über die Gefährdungsbeurteilung lösen, was grundsätzlich natürlich soweit auch in Ordnung ist. Aber wir wissen das natürlich auch, dass das vielleicht nicht in der Tiefe immer getätigt wird, wie man es an sich machen müsste. Und der Bauherr ist im Endeffekt raus. Er kann jetzt sagen, nö, so genau weiß ich das nicht, ich kann jetzt hier nicht recherchieren. Mach was draus, so ungefähr. Ein guter Betrieb würde jetzt sagen, okay, dann muss ich das jetzt ein bisschen überlegen. Es könnte Asbest drin sein, ich kann es ja nicht sehen, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht schmecken, also muss ich das Ganze beproben. Aber diese ganz klare Rechtsgrundlage, die fehlt jetzt einfach. Das heißt, rein theoretisch könnte man auch sagen, okay, ich lasse das Ganze ein bisschen schleifen, ich beprobe das nicht und hantiere dann eventuell an asbesthaltigen Materialien und setze sowohl die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie vielleicht halt auch Dritte, sage ich mal, denjenigen, der in einem Gebäude wohnt, einer Gefährdung aus. Und das ist das, was wir anprangern, was an sich nicht sein kann, weil da hat sich im Endeffekt dieser, wie soll ich sagen, der Asbestdialog, der ist komplett ausgehöhlt und dann ist das eine Art Asbestmonolog und dann muss man an sich diese Diskussion nicht führen, wenn man auf fachliche Argumente nicht mehr hören möchte.
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Verantwortung für die Identifizierung von Gefahrstoffen wie Asbest liegt jetzt komplett und ausschließlich beim Bauunternehmen.
Das ist halt der Punkt, es geht jetzt nur noch allein durch die Gefährdungsbeurteilung. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Treiber natürlich, der ohnehin relativ stark ist in dieser ganzen Diskussion um Asbest, das sind die Entsorger. Auch die Entsorger verlangen häufig mittlerweile einen Nachweis über Asbestfreiheit, auch vor dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft, dass ich dann natürlich da keine Produkte mehr wieder zurückführen kann. Das ist einer der Treiber, die, sag ich mal, dieses ganze Thema Beprobung voranbringen. Aber im Endeffekt bin ich jetzt halt wieder bei der Gefährdungsbeurteilung. Ich habe keine einheitliche Rechtsgrundlage mehr und ich muss mir wirklich selber Gedanken machen, okay, könnte das asbestbelastet sein oder nicht? Und ich sag mal so, die guten Unternehmen werden das sicherlich tun. Aber es kann natürlich auch sein, dass einer nicht so genau hinschaut und dadurch steigt auf jeden Fall das Gesundheitsrisiko bei allen Beteiligten.
Welche Gesundheitsrisiken gibt es denn beim Umgang mit Asbest?
Naja, also Asbestfasern sind lungengängig. Das ist halt das Hauptproblem, was ich dabei habe. Also das kann zu Lungenkrebs zum Beispiel führen. Und der Haken ist auch, das kann rein theoretisch auch eine einzelne Phase sein. Ich meine, wir haben natürlich Methoden, um sicher zu arbeiten. Das ist grundsätzlich möglich, aber die Voraussetzung ist halt immer, dass ich es einfach vorher erkannt habe, dass ich es beprobt habe. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich sofort in einem relativ hohen Risiko drin und dann setze ich halt alle diesen Krankheiten oder Folgekrankheiten, das zeigt sich ja nicht von heute auf morgen, aber das setze ich den Leuten dann aus. Und das Ganze wird sich irgendwann zeigen, wenn es dann darum geht, ja, Berufskrankheit etc., dann habe ich spätestens ein Problem, aber dann ist der Drops halt schon gelutscht, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Einige Stimmen befürchten jetzt, dass Bauherren aus Angst vor Mehrkosten bei Asbestsanierungen gar keine energetischen Sanierungen mehr durchführen könnten. Das wäre für den Klimaschutz insgesamt keine gute Entwicklung. Was wäre Ihr Vorschlag? Wie lässt sich dieser Konflikt zwischen Klimaschutz und Arbeitsschutz lösen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also grundsätzlich ja, es wird teurer, das kann man sagen. Die Beprobung alleine allerdings nicht. Wir haben einen Rahmenvertrag mit GBA Analytik, den alle Innungsbetriebe auch im internen Bereich herunterladen können. Ist sehr zu empfehlen. Das kostet jetzt erstmal, wenn ich jetzt beispielsweise Asbest und PAK nehmen würde, das kostet 99 Euro die Probe. Das ist nicht die Welt. In der Folge, das ist klar, ich muss Maßnahmen treffen, also mal angenommen, die Probe fällt jetzt positiv aus. Ich muss entsprechende Arbeitssicherheitsmaßnahmen treffen. Das Ganze macht es aufwendiger, das macht es teurer und natürlich auch die Entsorgung, die ich dann allerdings auch entsprechend planen kann, ohne dass ich hinterher mir dann eine blutige Nase hole. Auch die Entsorgung wird teurer. Auf der anderen Seite ist für mich so ein bisschen die Frage, was ist denn die Alternative? Also in meinen Augen gibt es an sich keine, außer dass ich sozusagen dazu aufrufe, schaut doch einfach nicht so genau hin. Dann wird es vielleicht auch nicht teurer. Aber das kann doch nicht ernsthaft die Alternative sein, dass das Ganze zulasten der Gesundheit der Beteiligten geht. Insofern werden wir da nicht ganz drum herum kommen. Das stimmt. Es ist teurer, wenn ich ein asbesthaltiges Gebäude saniere, ist das teurer als ein asbestfreies. Das stimmt. Trotzdem muss ich sagen, das ist eine alternativlose Geschichte für mich.
Wie sieht es denn aus mit der Kompetenz der Unternehmen, die Asbestuntersuchung fachkundig durchzuführen? Ist diese Kompetenz quer durch die Gewerke gleichermaßen vorhanden und haben die, die korrekt arbeiten, möglicherweise am Ende des Tages einen Nachteil?
Also ich sag mal, im Dachdeckerhandwerk, da sind wir ja relativ weit vorne. Mit der ganzen Geschichte durch die Putze, Spachtelmasse, Fliesenkleber sind natürlich auch andere Gewerke davon betroffen, die nicht so früh auf die Asbestthematik konditioniert worden sind. Da ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen Nachholbedarf. Bei uns sehe ich das nicht so kritisch. Wir haben relativ viele Betriebe, die die entsprechenden Scheine haben, die THGS 519-Scheine. Und wie gesagt, wir haben dafür ja extra auch diesen Rahmenvertrag. Das Unternehmen selber, klar, das kann nur die Probe nehmen. Da haben wir auch so eine kleine Anleitung mal erstellt, also zumindest für den Fall von Bitumenbahnen, wie ich da vorgehe, dass ich rund 100 Quadratmeter bei einer homogenen Schicht jeweils eine Probe nehme, und dann habe ich relativ schnell eine ganz klare und eindeutige Antwort. Und insofern können wir das nur allen dazu raten, eben genau so vorzugehen und diese Untersuchungen durchzuführen. Aber wie Sie schon gesagt haben, es ist halt jetzt so, dass das ausführende Unternehmen das Ganze beauftragen muss und dass es natürlich riskiert, in Anführungszeichen, auf diesen Kosten sitzen zu bleiben, wenn der Auftrag dann nicht erteilt wird. Das ist sicherlich so ein bisschen das Risiko, aber auch da muss man sagen, das sehe ich so, dass man da an sich nicht ganz drum herum kommt. Das stimmt schon, das führt zu einer paradoxen Situation momentan, dass gegebenenfalls ein Nachteil für einen korrekt arbeitenden Betrieb entsteht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sollte es allen wert sein.
Wie motiviere ich denn einen Bauherrn, seiner Verantwortung beim Verdacht auf Gefahrstoffe gerecht zu werden? Diese Motivation kann ja auch durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein angesichts der Tatsache, dass es hinten raus dann auch teurer und langwieriger werden kann.
Ja, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Das kommt auch auf die verschiedenen Arten der Bauherren an. Also ich sag mal, so ein klassisches Einfamilienhaus, wo jetzt jemand tätig wird, der das auch selber bewohnt. Ich glaube, der ist von sich aus schon motiviert zu sagen, okay, ich mache das, ich kümmere mich darum. Wenn das ein, sag ich mal, ein Unternehmen ist, was vielleicht mehrere Wohnungen besitzt und die er als Investment sieht, dann habe ich sicherlich eher ein Interesse an einem hohen Ertrag und an relativ geringem Aufwand. Da kann ich wirklich nur argumentieren dann als Handwerksbetrieb, dass ich sage, nein, also alles schön und gut, ich mache das auch zu einem akzeptablen Preis, aber ich mache das nicht zulasten der Sicherheit. Dass ich einfach darauf hinweise, wie die Sachlage hier ist in diesem Fall, dass die Beprobung bei Asbestverdacht, also vor 31. Oktober 1993 und kein Nachweis über Asbestfreiheit, dass ich das dann beproben muss, das kann an sich nur der Weg sein, den wir dann künftig gehen müssen.
Abschließend, Herr Witte, welche Chancen bestehen denn jetzt noch innerhalb des Verordnungsverfahrens, irgendetwas zu ändern?
Also die Chancen sind relativ gering, in meinen Augen. Im Endeffekt kann jetzt nur noch im Bundesrat, können die Länder noch sagen, nein, ich bin mit dieser Version nicht einverstanden, das Ganze muss nochmal revidiert werden, da sind uns zu viel Aspekte der Sicherheit der Beschäftigten verloren gegangen, was ja an sich auch der Schutzzweck der Gefahrstoffverordnung ist, nämlich Mensch und Umwelt vor eben solchen Gefahrstoffen zu schützen, dann ist das unlogisch, wenn ich genau diese Punkte im Laufe der Entwicklung jetzt der Gefahrstoffverordnung einfach dermaßen reduziere. Das ist an sich der einzige Weg, den wir noch gehen können. Fachlich, wie gesagt, ist diese Entwicklung für mich nicht nachvollziehbar. In meinen Augen ist das eine politische Entscheidung zulasten der Gesundheit, weil die Argumente, zumindest auf Bundesebene, alle ausgetauscht worden sind und trotzdem ist jetzt dieser sehr enttäuschende Text zustande gekommen. Insofern kann man wirklich nur sagen, an alle Vertreter der Länder im Bundesrat, lest euch das durch, kommt bitte zum Schluss, dass das so nicht sein kann und lehnt diesen Entwurf ab.
Herzlichen Dank, Philipp Witte vom ZVDH. Dankeschön.
Prima, ich danke Ihnen.
Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 24. September 2024. Sie finden diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback und insbesondere natürlich über gute Bewertungen in den Podcast-Apps. Das hilft, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.